Einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Beide Seiten Live, unserer neuen Primetime-Sendung hier auf Puls 24.
Ja, und wie der Name ja schon sagt, geht es darum, Ihnen zu den Themen, die gerade diskutiert werden, zwei Seiten aufzuzeigen. Und heute werfen wir da unter anderem auch die Frage auf.
Hätte früher und vor allem intensiver vor diesen schweren Unwettern, vor diesem Hochwasser gewarnt werden müssen? Und wenn ja, von wem?
Warum hat uns niemand gewarnt? Das fragen sich Hochwasserbetroffene, die jetzt vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Aber wie viel Alarmismus ist berechtigt, ohne gleich Panik zu erzeugen? Und wer hätte warnen sollen? Publizist und Politologe Eric Frey zeigt gemeinsam mit Puls24-Kollege Daniel Schimmel die beiden Standpunkte auf.
Ob Bodenversiegelungsstopp, Umsiedelungen oder eine bundesweite Katastrophenversicherung, was muss jetzt getan werden, um den Klimaschutz voranzutreiben? Und wie kann man Betroffene besser vor Naturkatastrophen schützen? Dazu haben wir heute NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger im Interview.
Dutzende Tote und Tausende Verletzte für Pager- und Walkie-Talkie-Explosionen bei Hisbollah-Mitgliedern im Libanon soll Israel mutmaßlich verantwortlich sein. Aber was ist passiert und welche Auswirkungen könnte die Attacke haben? Manfred Schmidt hat die Details gleich in unserer Rubrik Der Tag.
Wir haben also auch heute wieder ein volles Programm für Sie vorbereitet, meine sehr geehrten Damen und Herren. Bevor wir gleich besprechen, ob die Menschen in Österreich ausreichend und vor allem rechtzeitig vor diesen schweren Unwettern gewarnt worden sind oder nicht.
Schalten wir jetzt zu unserer Kollegin, zu Alexandra Nindl, die sich für uns bei Melk in Niederösterreich befindet. Ein Ort, den es auch besonders schwer getroffen hat. Alex, wie ist denn jetzt die Lage in Melk? Das Heer ist ebenfalls im Einsatz und muss aushelfen. Wobei denn?
Ja, da geht's hauptsächlich um Logistisches, denn in Melk haben die Einsatzkräfte eigentlich erst heute begonnen, den mobilen Hochwasserschutz abzubauen. Und die örtlichen Feuerwehren, die haben einfach immer noch alle Hände voll zu tun mit Abpumpen von Kellern, dass sie einfach die Hilfe des Bundesheeres immer noch bitter nötig haben. Da geht's um ganz simples Hin- und Herliefern von Material, aber natürlich auch beim Helfen, wenn es ums Aufräumen bei den Kellern geht, bei den Betroffenen, denn da schaut es teilweise immer noch verheerend aus.
Jetzt haben einige Betroffene die Nase voll und sagen auch so ein bisschen, nach dem jetzigen Hochwasser ist vor dem nächsten Hochwasser, da gibt es also schon Angst davor, dass sich das alles wiederholen könnte. Auch bei dir in der Siedlung, wo du dich gerade befindest, gibt es einige Betroffene, die es also wirklich satt haben.
Ja, ich stehe hier in Neuwinden, das ist ungefähr 2 Kilometer von Melk entfernt und Neuwinden hat es wirklich massiv erwischt am Wochenende. Der Melkfluss ist so extrem über die Ufer getreten, dass hier eigentlich kein Haus verschont geblieben ist. Und da gibt es einige in der Siedlung, die tatsächlich darüber nachdenken, nicht mehr in die Häuser zurückzukehren, möglicherweise zu verkaufen, weil, so wie du es schon angesprochen hast, einfach die Angst vor einem erneuten Hochwasser doch relativ groß ist und auch die Sorge, was die Kosten und auch einen möglichen Schuldenberg angeht, wenn sie hier die Häuser eben wieder herrichten. Und vor einem betroffenen Haus stehe ich gerade und der Besitzer dieses Hauses, der ist ebenfalls unsicher, ob er tatsächlich hier bleiben möchte. Hören wir in dieses Interview kurz rein. Die Siedlung hier hat es massiv erwischt. Das Haus hinter euch ist ja reiner Schlammhaufen, wenn ich das so salopp sagen darf. Bleibt ihr hier wohnen?
Das ist eine gute Frage, die wir uns jetzt in der nächsten Zeit stellen müssen und uns einfach Gedanken machen müssen, wie es weitergeht. Es sind schon viele Optionen, die im Raum stehen und jetzt wird einfach auch abgeklärt, wie wir da weiter arbeiten können.
Seit wann seid ihr hier?
Wir haben das Haus letztes Jahr gekauft, im April, und haben hier unseren Sohn zur Welt gebracht und jetzt stehen wir vor dem Haufen und müssen uns überlegen, was wir machen. Ich habe für dieses Jahr, glaube ich, abgeschlossen mit dem Haus. Das heißt, ein halbes Jahr werden wir woanders wohnen müssen. Das muss finanziert werden. Dieses Haus muss weiter finanziert werden. Natürlich kann man auch mit der Bank reden. Ja, aber alles schwierige Fragen und zudem das Objekt, was halt auch ausgeräumt gehört, sauber gemacht gehört, also da sind einfach viele Themen, die jetzt auf uns zukommen. Und ja, da bilden wir auch in der Familie eigene Gremien, die uns da unterstützen. Also das ist eigentlich verrückt. Hätte ich mir so nie vorgestellt.
Vielen Dank, Alexandra Nindl, für diesen Bericht aus dem Katastrophengebiet. Die Aufräumarbeiten, die werden da also in vielen Teilen des Landes, nicht nur in Niederösterreich, wohl noch länger andauern.
Ja, und auch wenn da der größte Schaden vielleicht beseitigt ist irgendwann, vielen kann man eben auch nicht mehr wiederherstellen. Vieles ist für immer verloren und wir haben einen Bauern getroffen, der jetzt vor den Trümmern seiner Existenz steht.
Sie sind ja ein Landwirt, haben einen Betrieb hier in Rust. Wie ist denn da die Situation bei Ihnen?
Unsere Situation ist momentan, dass wir so gut wie alles verloren haben. Ja. Ich besitze nichts mehr. Unsere, angefangen von den Autos bis zu den Schuhen, ist alles kaputt. Ja.
Wie haben Sie die Situation dann, ich glaube, vor 2 Tagen, oder war das da wahrgenommen, wie das Wasser kommen ist?
Meine Frau und ich haben noch versucht, dass wir das Wasser irgendwie über die Hoftore abhalten, ja. Mit Sandsäcke, und es hat aber nicht so funktioniert. Dann hat das Hoftor, das große da, das hat es aufgedrückt, das ist dann aufgesprungen und dann ist eine 2 Meter hohe Flutwelle da nach hinten geschossen. Dann sind wir über den Hof nach hinten geflüchtet und haben uns bei den Tieren am Dachboden oben quasi gerettet. Ja. Dort haben wir dann verharrt, ich weiß nicht wie lange, ewig, bis ja, das finster war. Die Kinder waren im Haus, im Obergeschoss, die haben geschrien vor lauter Angst. Ja, dann nach einigen Stunden, dann haben wir uns den Mut gefasst und sind von der Leiter abgestiegen und sind durch das Wasser, durch das eiskalte Wasser, ja, ich glaube, ich sterbe, wie ich durch das Wasser gegangen bin bis zur Brust und bin über den Balkon mit einer langen Leiter ins Haus zu den Kindern eingestiegen, ja.
Das klingt nach richtigen apokalyptischen Zuständen.
Ja, das war ein Zustand. Also ich weiß nicht, ob ich das nochmal ertragen kann. Ja. Das war furchtbar. Ja.
Wie, Sie haben hier, glaube ich, Rinder, oder? Wie war da die Situation?
Meine Rinder, also ich betreue zurzeit 100 Maststiere. Ja. Die sind zum Teil, die etwas tief, die einfach von der Geländeform her etwas tiefer stehen, ja. Die waren bis zum Hals im Wasser und haben ums Leben gekämpft. Ja. Zum Glück ist das Wasser dann nach einiger Zeit um 10 cm abgesunken. Dann war es für die Tiere ein bisschen leichter. Ja. Ich habe die Landwirtschaft von meinen Eltern übernommen. Ja. Mein Vater ist leider vor 10 Jahren plötzlich und tragisch gestorben, ja. Dann waren meine Frau und ich quasi ganz alleine da und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir den Betrieb weiterführen und das Beste daraus machen, ja. Wir gehen beide 25 Stunden arbeiten und haben eigentlich beide das gesamte Geld, das wir verdienen, immer nur in die Landwirtschaft investiert, ja. Wir sind sehr gut mechanisiert, ich habe so gut wie alles selbst, ja. Jetzt ist alles verloren. Die Maschinen, die Traktoren, das wird funktionieren, ja. Das wird funktionieren. Also die wird man retten können. Aber alles andere, also ja, das Betriebsgelände selbst, unser Hof ist ruiniert.
Man hört auf.
Wenn wir keine Unterstützung bekommen von Land, Bund oder Staat, dann bin ich gezwungen, den Betrieb aufzugeben. Ja. Weil ich habe die finanziellen Mittel nicht dazu, dass ich das irgendwie alles wieder sanieren kann.
Absolut erschütternd, dieser Bericht von unserer Kollegin Magdalena Punz. Und eben, wir haben es gerade gehört, da würden sich viele auch mehr Unterstützung wünschen von der Politik. Nicht nur jetzt, nach diesem Unwetter, nach dieser Hochwasserkatastrophe, sondern bereits davor. Stellt sich die Frage, hat die Politik hier nicht rechtzeitig gewarnt? Hätte man da früher warnen können bzw. müssen? Ja, meinen renommierte Meteorologinnen und Meteorologen und werfen den Behörden vor, die Warnungen im Vorfeld nicht ernst genug genommen zu haben.
Und ein Lokalaugenschein in Böheimkirchen in Niederösterreich zeigt das Ausmaß der Verwüstung und dass eine echte Warnung sehr wohl Leid verhindern hätte können.
Vollkommen überrascht vom Hochwasser wird Pensionist Manfred Zachhammel aus Böheimkirchen. Sein Haus ist zerstört.
Ja, die Sirene haben wir gehört, nicht? Und das war's. Und dass irgendwer gesagt hat, Leon, pass auf, kennt das nichts.
In Österreich funktioniert zwar die Sirenenwarnung, doch so wie Manfred Zachhammel wird die Bevölkerung derzeit noch nicht vorab per Handy darüber informiert, dass Unwetter drohen. Noch läuft hier eine Testphase. Und zwar, weil die Implementierung gar nicht so einfach sei und daher Zeit brauche. Das sagen zumindest diejenigen, die mit diesem System näher vertraut sind.
Das ist nicht ganz einfach. In Österreich haben wir 9 Bundesländer und den Bund dazu. Wir haben 3 Netzanbieter und wir haben unterschiedlichste Handyanbieter, also Fabrikate.
Und trotz aller technischen Herausforderungen wären umfassende Warnungen diesmal notwendiger denn je gewesen, sagen MeteorologInnen. Zum Beispiel Jörg Kachelmann, der die Behörden in Österreich kritisiert, man hätte die WetterexpertInnen nicht ernst genug genommen. Die Kanzlerpartei ÖVP reagiert darauf mit Unverständnis.
Also wie viel Regen kommt, da gibt es immer Prognosen. Ob die Prognosen dann stimmen oder nicht, das kann keiner von uns letztendlich vorhersehen.
Ist das tatsächlich so? Hat die Politik tatsächlich keine Möglichkeit gehabt, früher die Bevölkerung zu warnen? Dazu beleuchten wir jetzt beide Seiten und das machen wir mit dem Publizisten Erik Frey. Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank.
Und wir tun das mit unserem Kollegen aus der Puls24-Redaktion, mit Daniel Schiemel.
Servus. Danke für die Einladung.
Ja, danke euch beiden, dass ihr hierher gekommen seid. Und ich würde zunächst auch gerne die eine Seite beleuchten mit Ihnen, Herr Frey. Denn viele Menschen wurden eben von diesen Wassermassen dennoch überrascht und den heftigen Unwettern überrascht. Einige konnten da gerade noch sich selbst mit dem, was sie am Leib getragen haben, in Sicherheit bringen. Allerdings mussten sie das geliebte Haus, die Wohnung und die Erinnerungen, die damit verbunden sind, verlassen und auch den Fluten überlassen. Und einige sagen jetzt, wir wurden eben nicht ausreichend gewarnt von den Behörden. Was hätte man sich da gewünscht?
Ja, also die Meteorologie hat ja das richtig vorausgesehen, hat ja wirklich auch die Wassermengen vorausgesagt, die vom Himmel kommen werden. Was aber gefehlt hat, war, dass dann diese Zahlen 300 Liter pro Quadratmeter, also wirklich Unmengen, dass dann jemand sagt, liebe Leute, das führt zu einem Hochwasser, wie wir es im Jahr 2002 oder so erlebt haben. Das Land wird landunter sein. Bereitet euch darauf vor. Und dann hätte man, die Regierung hätte schon am Freitagnachmittag spätestens eine Krisensitzung haben müssen. Die hätten das auch bemerken müssen, dass das auf uns zukommt. Das war aufgrund der Prognosen absolut sichtbar. Die Folgen davon wurden irgendwie, irgendwie beiseite geschoben. Ja, ich habe jetzt selbst die Meldungen mir angeschaut. Ich habe sie auch im Standard auch wirklich erlebt. Es kamen zwar die Sachen großer Regen, viel Wasser, all das, aber dass das zu einer riesigen Katastrophe führen wird, das hat niemand so richtig gesagt. Und ich glaube, man hätte hier die Menschen sicher, ja, man hätte sie erschreckt, manche wären in Panik verfallen, manche hätten ihre Häuser verlassen, wo es dann sich herausstellt, es war nicht notwendig gewesen, aber es war einfach, man hat das ein bisschen zu gelassen genommen, naja, es wird halt ein verregnetes Wochenende werden.
Nicht ganz so eng sieht das die Landeshauptfrau von Niederösterreich, Johanna Mikl-Leitner, die hat sich mit unserem Kollegen Patrick Schwanz unterhalten vor wenigen Tagen und hat dazu Folgendes gesagt zu dieser Warnung bzw. der nicht stattfindenden Warnung vor diesem Hochwasser.
Ich glaube hier den Expertinnen und Experten, die hier alles getan haben, was zum einen die Prognosen betrifft, denn die Prognosesysteme wurden in den letzten Jahren massiv verbessert. Zum zweiten wurden auch Warnungen ausgesprochen. Zum dritten haben auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister die Möglichkeit gehabt, vor allem Zivilschutz auszurufen, um die Menschen auch zu warnen.
Das war übrigens nicht das Interview mit Kollegen Patrick Schwanzer, sondern genau, ein Interview mit der ZIB2. Nichtsdestoweniger stellt sich natürlich die Frage, stimmt das so, hätten wir da wirklich nicht mehr machen können? Ja, sagt die andere Seite.
Österreich hat ein stufenweises Warnsystem, wie die Frau Mikl-Leitner das auch schon versucht hat zu erklären. Das wurde aktiviert, also es hat eine Art Warnungskaskade begonnen, die bis zu den Bürgermeistern hinunter funktioniert. Zusätzlich testet Österreich bis 5. Oktober ein neues Alarmsystem, ein Cell-Broadcast-System, bei dem die Betroffenen von Gebieten dann über ihr Handy direkt informiert werden können. Das war jetzt noch nicht so weit, das bestimmt ein Unglück. Aber grundsätzlich wurde das Warnsystem, das Österreich hat, dafür aktiviert. Und es ist zweigleisig gefahren worden. Man hat versucht, in der Bevölkerung nicht so viel Panik zu verursachen, hat aber die entsprechenden Stakeholder schon ein bisschen aktiviert. Es sind ja auch Stauseen abgelassen worden und andere Maßnahmen wurden ergriffen, um die Auswirkungen der Fluten möglichst gering zu halten.
Und da hat auch der Zivilschutz schon letzte Woche gesagt, genau dieses Panikverbreiten, was Sie auch schon angesprochen haben, das wäre eben auch einer der Punkte gewesen, warum man sich jetzt nicht dazu entschlossen hat, schon vorab eben eine Pressekonferenz und weiteres zu machen. Wie genau hat das die eine Seite argumentiert?
Das war ein zweigleisiges System. Also man hat die Bevölkerung sozusagen darüber informiert, was für Wassermassen da kommen. Also es ist nicht so, dass man das nicht kommuniziert hätte. Man hat versucht, das sehr umsichtig zu machen. Sollte es da zu Verfehlungen gekommen sein, wird das bestimmt auch nachher aufgearbeitet werden müssen. Das große Behördenversagen, das da aber irgendwie an die Wand gemalt ist, kann ich so nicht wahrnehmen.
Na gut, da geht es aber auch nicht ums Behördenversagen, sondern tatsächlich, also die Behörden haben ja hervorragend gearbeitet, sowieso die Blaulichtorganisationen, die Freiwilligen, da stellt ja niemand in Abrede. Die Frage, die sich ja stellt, ist, hat die Politik, haben die politischen Entscheidungsträgerinnen zu spät bzw. zu wenig gewarnt? Hätte sich die Landeshauptfrau hinstellen müssen, 3 Tage vor dem Unglück und sagen müssen, Leute, passt auf, da kommt was.
Nein, eine kopflose Panik hilft in so einer Situation niemandem. Das hilft auch nicht, wenn es dann darum geht, die Nachwehen von so einer Katastrophe zu organisieren, zu schauen, wo die Leute zu Hause sind, die Aufräumarbeiten zu akkordieren, wenn das kopflos funktioniert. Und dort, wo sozusagen Akutmaßnahmen gesetzt werden mussten, bei zum Beispiel den Energieversorgern, bei den Stauseen, ist das durchaus passiert.
Weil man eben sagt, wenn man Panik gemacht hätte und dann gäbe es diese Unwetter aber nicht oder es wäre ausgeblieben, dann wäre dann beim nächsten Mal, wenn man wieder Panik quasi verbreitet, vielleicht die Bevölkerung gar nicht so alarmiert und würde das etwas salopper nehmen. Aber Herr Frey, Entschuldigung, an Sie jetzt auch noch die Frage, eben es wird schon auch argumentiert von der anderen Seite, naja, better safe than sorry, also besser man warnt halt einmal zu viel als einmal zu wenig.
Also dass diese Unwetter ausgeblieben wären, das war nicht möglich, sie sind auf jeden Fall gekommen, das wusste man. Nein, ich glaube aber jeder Hausbesitzer, jede Hausbesitzerin hat das Recht gehabt, dass ihnen gesagt wird, liebe Leute, räumt eure Keller zumindest aus und schaut vielleicht, wenn ihr dort relativ nah an einem Bach seid, wir wissen nicht, welche übers Ufer gehen werden, aber wenn ihr dort relativ nahe wohnt, dann schaut einmal, wo könnt ihr denn hingehen, vielleicht für dieses Wochenende, vielleicht zu Verwandten, zu Freunden, anderswohin, was ja ohnehin sehr viele gemacht haben, aber die mussten das dann tatsächlich in einer Panik tun, weil das Wasser plötzlich da war. Das hätte man medial in der Kommunikation viel besser vorbereiten können. Und ich glaube, die Menschen wären dankbar gewesen und hätten dann gesagt, okay, auch die vielleicht, deren Haus trocken geblieben ist, hätten dann gesagt, okay, mich hat's zum Glück nicht erwischt, aber wenn es gewesen wäre, ich hatte zumindest 48 Stunden Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und das wurde durch diese übertriebene Vorsicht, nur keine Panik, wurde diese Möglichkeiten Menschen genommen.
Also die eine Seite sagt eben, man hätte sehr wohl ein bisschen mehr Alarmismus hier walten lassen können. Die andere Seite sagt, nein, es waren die Behörden und auch die Einsatzkräfte ausreichend informiert. Schauen wir weiter, denn in vielen der betroffenen Gemeinden und Regionen ist man ja noch mit dem Aufräumen beschäftigt. Das große Ausmaß der Katastrophe wird da erst jetzt so wirklich ersichtlich.
Manche Ortschaften sind da natürlich schon einen Schritt weiter und beginnen bereits mit der Analyse und mit der Frage, wie können wir derartiges in Zukunft verhindern, besser machen, die Bevölkerung besser schützen.
Ja, und das Renaturierungsgesetz, das war ja eine Zeit lang auch in aller Munde, das wurde zwar auf den Weg gebracht, das Hochwasser hat aber gezeigt, dass es hier mehr als nur ein Gesetz braucht.
Am 17. Juni hat die Natur gewonnen.
Das sagt Leonore Gewessler über das EU-Renaturierungsgesetz. Mit ihrem Prestigeprojekt sorgt die grüne Klimaschutzministerin aber vor allem in den von der ÖVP regierten Bundesländern für Ärger. Die Volkspartei spricht sich für den Wirtschaftsstandort Österreich aus. Kaum wo gibt es so viele Supermärkte wie hierzulande. Auf 100.000 EinwohnerInnen gerechnet sind es sogar doppelt so viele als in Deutschland. Vor allem im ländlichen Raum bedeutet das viele Parkplätze auf viel Beton. Und der behindert bei Hochwasserereignissen wie zuletzt eine Aufnahme in das Erdreich. Neben Ländern und Gemeinden müssen aber auch einzelne Häuselbauer gesetzlich verpflichtet werden, Versiegelung zu verhindern. Das sagt etwa die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb. Jede und jeder müsse sich überlegen, ob man vor der Garage betoniert oder ob man alternativ lieber Steine verlegt, zwischen denen das Wasser ablaufen kann.
Jetzt gibt es mittlerweile kaum mehr jemanden, der den Klimawandel ernsthaft in Frage stellt. Und es gibt sehr viele, die sagen, eins ist jetzt umso wichtiger, Renaturierung, die Ursachen bekämpfen für solche Extremwetter. Herr Frey, was sind da die Argumente der einen Seite?
Ja, da muss man nur aufpassen. Renaturierung hilft nicht, in Österreich hilft nicht gegen den Klimawandel, weil das ist ein globales Phänomen. Auch Österreich kann den Klimawandel allein nicht aufhalten. Aber wir können die Folgen des Klimawandels etwas abmildern. Und die Renaturierung ist genauso ein Weg. Das Meer, wenn es zu Hochwasser kommt, zu Fluten, zu Starkregen, all dem, dass dann mehr abfließen kann, dass die Natur ihre eigene Resistenz hier besser zeigen kann. Und da, glaube ich, hat dieses EU-Renaturierungsgesetz, zu dem ja Österreich am Ende ja zugestimmt hat, glaube ich, kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Das haben wir jetzt auch gesehen. Und all die, die dann der Umweltministerin hier alles mögliche Gesetzesbruch, Verfassungsbruch, Staatsverrat vorgeworfen haben, sollten sich jetzt nach diesem Wochenende genieren.
Die andere Seite sieht das allerdings kritisch und sieht da auch irgendwo die Wirtschaft gebremst.
Österreich hat eine über weite Strecken intakte Natur. Wir haben geografische Besonderheiten, die nur 40% von diesem Land überhaupt für Besiedelung hergeben. Ein großer Teil davon ist bereits besiedelt oder durch landwirtschaftlich genutzte Flächen besetzt. Wir brauchen diese landwirtschaftlichen Flächen für unsere Versorgungssicherheit und das Renaturierungsgesetz, zumindest die Sorge ist bei Landwirten da, dass sich das sogar auf ihre landwirtschaftlichen Flächen niederschlagen könnte. Außerdem sind wir ein Land mit wachsenden Gemeinden und wir können nicht aufhören, einfach Häuser zu bauen. Also wie stellt man sich das vor? Keine Einfamilienhäuser mehr, nur noch Mietskasernen und keine neue Infrastruktur, keine neuen Straßen in diesen Gebieten. Wir müssen auf die Situationen, wie wir sie haben, mit Einzelfallprüfungen reagieren. Wir haben sehr einzigartige Voraussetzungen hier in Österreich und genauso sollte das auch behandelt werden. Eine europäische Lösung, die über alle 27 Mitgliedstaaten drüber gestülpt wird, ist in Österreich kein gangbarer Weg.
Also Renaturierung schön und gut, aber die Menschen werden nicht in den Bäumen wohnen, sagt die eine Seite. Und auch wirtschaftlich ist das natürlich zu beachten, dass es hier nach wie vor wichtig ist, Investitionen auch zu tätigen, um entsprechend die Wirtschaft
absolut,
auf dem
Laufenden
zu halten.
Absolut, es darf keine Bremse für die österreichische Wirtschaft werden.
Die andere Seite sagt, wir müssen schon darauf schauen, dass wir nicht alles weiter zubetonieren, sonst ist das nächste Hochwasser.
Brauchen wir auch für die Wirtschaft.
Und
auch die Wirtschaft ist leidet darunter, wenn die Natur zugrunde geht.
Ja.
Verhindern werden wir jedenfalls derartig heftige Regenfälle, wie wir sie jetzt gesehen haben, auch in Zukunft nicht können. Eines steht aber fest, durch den Klimawandel werden solche Ereignisse generell immer häufiger werden.
Ja, und dementsprechend wird eines immer wichtiger, nämlich eine gute Versicherung. Aber genau diese Versicherungen, die weigern sich oftmals bei potenziellen Überschwemmungen bzw. Überschwemmungsgebieten, sogenannten roten Zonen, eine Katastrophenschutzversicherung auch tatsächlich anzubieten. Die Rufe nach einer Pflichtversicherung werden deshalb jetzt einmal mehr lauter.
Immer wieder gibt es in Österreich durch Hochwasser Schäden in Millionenhöhe. Ausreichend versichert sind die wenigsten Menschen, die in Risikogebieten leben. In einigen dieser überschwemmungsgefährdeten Bereichen will man den Fließgewässern wieder mehr Raum geben. Platz, der teilweise aber verbaut ist. Der Baugrund in den sogenannten roten Zonen ist zwar günstiger, bei Extremwetterereignissen müssen die BewohnerInnen aufgrund der riskanten Lage aber oft abgesiedelt werden. Könnten Absiedlungen eine Dauerlösung sein? Soll der Staat entscheiden, wo Menschen leben können und wo nicht? Oder ist eine Pflichtversicherung die logische Lösung für rote Zonen?
Braucht also eine Pflichtversicherung? Und da sagt die eine Seite ganz klar ja.
Ja, eine Pflichtversicherung ist auf jeden Fall eine gute Lösung für solche Katastrophenfälle. Es sorgt auch dafür, dass Leute einen Rechtsanspruch haben auf eine Form von Entschädigung. Wir haben jetzt hunderte und aberhunderte Leute, die in der Luft hängen und als Bittsteller an die Regierung herantreten müssen und hoffen, dass ein Almosen für sie abfällt, um die Schäden, vor denen sie stehen, teilweise den Ruinen ihrer Existenz, dass irgendwie saniert werden kann. Es hat mit Würde zu tun und es hat auch ein bisschen was damit zu tun, die Leute abzusichern und nicht permanent in diesem Angstgefühl hängen zu lassen, ihnen einen Rechtsanspruch auf eine Entschädigung zu geben. Eine Pflichtversicherung ist ein guter Weg dahin.
Sagt die eine Seite, die andere Seite sagt, das ist die andere Seite der Medaille gleichzeitig. Naja, ganz so leicht ist es auch
nicht. So leicht ist es nicht. Eine Pflichtversicherung für Häuser in Hochwassergebieten wäre nicht leistbar für die Menschen. Und das ist genau das, was, glaube ich, das Signal ist, die Versicherungen. Ich wäre sehr dafür, dass viel, viel mehr Häuser, vielleicht sogar alle, auch gegen Naturkatastrophen dieser Art auch versichert werden. Dann wäre der Betrag nämlich ein sehr geringer, den man zahlen müsste. Aber wenn Häuser in akuter Gefährdung gefährdet sind und die Versicherung sagt, tut mir leid, das geht sich nicht aus, dann glaube ich, dann sollte auch der Staat hier nicht dann einspringen, wenn die Leute sagen, nein, tut mir leid, ich bleibe trotzdem und ich kriege dann am Ende, wende ich mich an die Allgemeinheit, dann müsste man wirklich ganz konsequent herangehen und Menschen aus diesen roten Zonen abzusiedeln. Die hätten dort nie bauen hätten dürfen.
Oder jetzt gar keine Baugenehmigung geben.
Es hätte das nicht geben dürfen. Und da muss man jetzt nach dem dritten großen Hochwasser der letzten 22 Jahre einfach sagen, liebe Leute, genug. Ihr müsst anderswo wohnen. Das können wir uns nicht leisten.
Sie sprechen genau das an, was auch unser nächster Punkt gewesen wäre, nämlich, dass in Zukunft vielleicht überlegt werden muss, Menschen aus diesen Hochwasserrisikozonen tatsächlich abzusiedeln. Was spricht denn da jetzt konkret alles dafür?
Ja, dass das einfach sich ja wiederholen wird und immer häufiger passieren wird und dass das weder für die Menschen selbst noch auch für die Allgemeinheit, die dann wahrscheinlich doch wieder einspringt und sagt, da müssen wir dann halt, werden wir halt helfen, auch diese Häuser zu sanieren, dass das tragbar ist. Österreich muss anders besiedelt werden. Da muss den Menschen geholfen werden. Da muss ihnen gesagt werden, wenn ihr euer Haus aufgibt und ein neues bekommt, da werden wir euch in allen möglichen Formen da unterstützen. Aber das ist einfach zu gefährlich und es ist für den Menschen gefährlich und auch wirtschaftlich nicht tragbar, dass wir diese falschen Siedlungsentscheidungen der letzten 40, 50 Jahre hier einfach weitertragen, weil die Leute sagen, ich will schon dort bleiben, wo ich es gewohnt bin.
Das ist die eine Seite. Die andere Seite sagt, na ganz so ist es auch wieder nicht. Menschen haben ein Haus sich eingerichtet, fühlen sich dort wohl, jetzt sollen sie umgesiedelt werden. Das kann es auch nicht sein.
Wir sprechen davon, ganze Dörfer zu entwurzeln und woanders wieder aufzubauen. Wir sprechen darüber, in bisher unbesiedelten Gebieten Infrastruktur herzustellen, zuerst an einer Stelle die Häuser dem Erdboden gleichzumachen, sie an einer anderen Stelle wieder aufzubauen. Und das mag in einigen wenigen Fällen, wenn es darum ginge, durchaus möglich sein. Wir sprechen hier über jede vierte Person in Österreich. Jeder vierte Bewohnerin, jeder vierte Bewohner lebt in einem Risikogebiet. Wir können nicht über 2 Millionen Menschen aus ihren Häusern vertreiben, diese Gebiete dem Erdboden gleich machen, sie woanders wieder in die Luft ziehen. Also wenn wir über Finanzierbarkeit und Machbarkeit sprechen, dann ist das bei mir ganz oben. Ich weiß nicht, wie das zu bewerkstelligen sein soll und auch wer das finanzieren und leisten soll.
Also die eine Seite sagt, fast unmöglich, 2 Millionen Menschen müssten umgesiedelt werden, wer soll das zahlen? Die andere Seite sagt, naja, es wird solche Katastrophen in Zukunft häufiger geben und dementsprechend müssen wir uns einfach etwas überlegen. Und vielleicht ist dann die Umschlichtung beziehungsweise auch die Standortveränderung dieser Personen sogar günstiger als eben im Endeffekt das dort bleiben. Wir schauen jetzt an dieser Stelle gleich weiter und kommen zu unserem nächsten Thema, das dennoch etwas mit der Hochwasserkatastrophe zu tun hat.
Ganz genau so ist es. Vielen Dank an unsere Gäste an dieser Stelle. Der Wahlkampf, der hat während dieser Hochwasserkatastrophe erstmal Pause bis heute, bis jetzt. Bei der letzten Sitzung des Nationalrats vor der Wahl, nämlich heute, ist dann nämlich Schluss gewesen mit Eintracht.
Ja, aus Respekt vor den vielen Flutopfern beginnt der Tag im Parlament heute mit einer Schweigeminute. Doch diese Ruhe, die weicht schnell einem politischen Schlagabtausch.
Die Zeit des Zusammenhalts ist vorbei, zumindest in Österreichs Politik. Denn das Hochwasser wirbelt alte Streitigkeiten zwischen der ÖVP und den Grünen auf. Streitthema Nummer 1, die Renaturierung.
Gerade beim Thema Hochwasserschutz und Renaturierung ist es ja auch ein großes Fragezeichen, wie jetzt dieses Renaturierungsgesetz, das die Frau Bundesministerin im Alleingang in Brüssel beschlossen hat, aufgrund ihrer eigenen Ideologie und weil sie sich über den Rechtsstaat gestellt hat, wie das auch punkto Hochwasserschutz auszulegen ist.
Auf Puls 24 kommt darauf von den Grünen eine deutliche Antwort.
Das ist doch, also macht mich tatsächlich fassungslos, wie man so einen Blödsinn sagen kann angesichts solcher Bilder.
Die Fortsetzung der Schlammschlacht gibt es am Mittwoch im Parlament. Die FPÖ schießt gegen die Regierung, denn laut Parteichef Herbert Kickl werden die Hochwasserbetroffenen mit Almosen abgespeist. Er fordert nun einen Rechtsanspruch auf finanzielle Entschädigung.
Und um diese Hilfestellung finanzieren zu können, ja, da muss dann eben woanders gespart oder woanders gestrichen werden. Aber dann muss man dann halt auch einmal reden über die Milliarden, die in die Entwicklungshilfe gehen. Dann muss man auch einmal über die Frage reden, ob das Geld in manchen Fällen nicht in Österreich besser aufgehoben wäre als zum Beispiel in der Ukraine.
Die ÖVP holt daraufhin zum Gegenschlag aus.
Es wäre ja nicht Herbert Kickl, wenn er am Ende des Tages es sich nicht verkneifen kann, auch in dieser Situation, die so schwierig ist für viele Landsleute, wieder eine Bevölkerungsgruppe gegen die andere aus dem Ausland oder aus dem Inland gegeneinander ausspielt.
Die Politik kehrt also langsam wieder vom Krisenmodus in den Wahlkampfmodus zurück. Laut dem Meinungsforscher Peter Hayek dürfte die Hochwasserkatastrophe aber keine großen Auswirkungen auf die Nationalratswahl haben. Auch nicht für die FPÖ, die den Klimawandel immer wieder in Frage stellt.
Erstens ist die Freiheitliche Partei mit ihren Themen gut positioniert. Wir gehen davon aus, dass mit Anfang nächster Woche auch die Hochwasserthematik eigentlich schon wieder vorbei sein wird. Und zweitens ist die Freiheitliche Wählerschaft ja nicht jene Wählerschaft, die den Klimawandel an die oberste Stelle stellt.
Bisher kam er nur am Rand vor. Doch nur wenige Tage vor der Wahl wird der Klimawandel doch noch einmal zum meistdiskutierten Thema.
Gut, also Frau Meinl-Reisinger, ich begrüße Sie sehr herzlich, beziehungsweise danke, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Herzlich
danke
willkommen.
Danke Ihnen.
Und vielen Dank für Ihre Zeit. Ich würde mit Ihnen gern natürlich über das Hochwasser sprechen und in weiterer Folge aber auch über Wahlen, beziehungsweise über einen Antrag zum Thema Förderungen und eine Idee zum Thema Förderungen der NEOS. Starten wir mit dem Thema Hochwasser, ganz klar das Thema Nummer eins. Eines steht dabei, denke ich, außer Frage, die Freiwilligen, die Feuerwehr, die Einsatzkräfte leisten seit Tagen herausragende Arbeit. Nicht ganz so klar ist das, wenn es um die Politik geht. Da stellt sich nämlich schon für viele die Frage, hätte es da vielleicht früher schon eine Warnung gebraucht? Wäre es gut gewesen, wenn politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger schon früher gewarnt hätten davor, dass da was Gröberes auf die Leute zukommt? Hätten Sie sich doch erwartet, dass vom Kanzler abwärts über die Landeshauptleute, die Landeshauptfrau von Niederösterreich, klarere, warnende Worte an die Bevölkerung gerichtet worden werden?
Ja, also es ist eine gute Frage, die mich auch sehr beschäftigt. Ich kann mich erinnern, dass ich letzte Woche das Duell hatte gegen Karl Nehammer im ORF und dann nach Hause gekommen bin und die ersten Wettermodelle auf Twitter, also Ex, gesehen habe und gesagt habe, also hoffentlich nicht. Das sind prognostiziert bis zu 400 Liter am Quadratmeter. Und natürlich stelle ich mir die Frage, weil wir haben das auch intern dann weitergegeben an alle Länder, wir haben auch bei uns Vorkehrungen getroffen, ist da genügend gewarnt worden auch davor, was passieren kann. So einfach das jetzt zu sagen, das geht nicht.
Eine Lehre, die man vielleicht daraus ziehen könnte, ist, dass auch bestimmte Gebiete einfach immer schwerer bewohnbar werden durch die akute Hochwassergefahr, die möglicherweise auch in den kommenden Jahren sich verstärken wird. Wir haben da mit einem Betroffenen gesprochen auf Puls 24, der von sich aus sagt, ich lebe in so einem Gebiet, wo absehbar ist, dass in den nächsten 5 Jahren, 10 Jahren wieder immer so eine Hochwasserkatastrophe kommt. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist es sinnvoll, in solchen Gebieten Umsiedelungen auch zu fördern, zu unterstützen, wenn Leute sagen, so wie dieser Betroffene auf Puls 24, im Grunde wäre mir sehr geholfen, wenn die Politik, wenn das Land Österreich mich auch unterstützt dabei, dass ich woanders hinsiedeln kann, wo ich nicht dieser permanenten Gefahr ausgesetzt bin.
Na gut, aber vielleicht beginnen wir mal viel weiter davor. Und das ist ja grundsätzlich die Frage, wie schaut es aus in Österreich mit Widmungen? Wer macht die und warum? Und dann sind wir auch beim Thema Bodenversiegelung und zügelloser Bodenverbrauch. Und ich habe das heute auch in meiner Parlamentsrede angesprochen. Wenn ich allen zuhöre, sind auch hier alle Parteien sich einig. Ja, aber dann wartet man doch nicht auf die nächste Regierung. Es ist leider auch in dem Bereich nichts passiert, keine Reform. Ich dränge da seit Jahren drauf, weil das so ein Herzensthema von mir ist. Und bitte, gerade wenn man in Gemeinden schaut, durchaus auch in Niederösterreich, die Zersiedelung, dass sich das immer weiter ausdehnt, gerade auch in Gegenden oder in Bereichen dann der Gemeinde, wo man eigentlich nicht bauen sollte. Und dann gibt es überall auch den versiegelten Boden, der kein Wasser mehr aufnehmen kann, überall ein Kreisverkehr mehr oder weniger. Machen wir da mit.
Wie könnte man verhindern, dass Österreich zu betoniert wird auf eine Art und Weise, die dann eben auch zum Beispiel
Hochwasser gibt? Das heißt ganz konkret, dass wir uns auf ein Ziel einigen mit den Gemeinden, mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Und wie geht das? Also entweder über den Finanzausgleich mit klaren Zielvereinbarungen und dann entweder Bonuszahlungen oder Strafzahlungen, je nachdem, wenn die Ziele nicht erreicht werden. Das war auch mein Vorschlag im Zuge der letzten Finanzausgleichsverhandlungen.
Bevor wir genau über dieses Thema sprechen, noch eine Frage zum Thema Hochwasser. Da steht jetzt natürlich auch für viele der Aufbau, der Wiederaufbau nach dieser Katastrophe im Fokus und im Vordergrund. Und da gibt es unter anderem die Forderung, dass die Opfer, die Betroffenen von Hochwasserkatastrophen besser unterstützt werden, auch im Nachhinein, beziehungsweise dass auch zum Beispiel ein Versicherungsschutz besser geregelt wird. Unter anderem gibt es da von der FPÖ heute die Ansage, es soll ein Recht auf vollen finanziellen Schadensersatz geben. Hans-Peter Doskozile, Landeshauptmann vom Burgenland, hat heute auch etwas angeregt, was in diese Richtung geht, nämlich eine bundesweite Katastrophenversicherung. Wie sehen Sie das? Soll es eine Versicherung, eine entsprechende geben, vielleicht auch eine verpflichtende, um Hochwasser zu helfen?
Also wissen Sie, was mir nicht gefällt, ist, dass da jetzt schon in dieser Situation Wahlkampf und parteipolitisches Kleingeld gewechselt wird und nichts anderes ist das. Ich habe das heute auch der FPÖ gesagt, ich habe das heute dem Herbert Kickl gesagt, das ist absolut unseriös, was Sie heute auf den Tisch gelegt haben. Wenn Sie der Meinung sind, ein Rechtsanspruch ist rechtlich umsetzbar, dann sollen Sie einen Vorschlag machen, wie genau. Nur ein Schlagwort ist zu wenig. Die Menschen haben es sich verdient, dass es hier Lösungen gibt und dass die Politik zusammenarbeitet, seriös an Lösungen. Was ist das Faktum? Es gibt einen Katastrophenfonds auch. Dieser Katastrophenfonds ist an sich dotiert. Es zahlt ja am Ende immer der Steuerzahler, die Steuerzahlerin. Nur wurden diese Mittel auch durchaus in die allgemeinen Budgets, sind sie versickert. Jetzt muss er sozusagen neu dotiert werden, das sind wir auch der Meinung. Aber grundsätzlich ist es schon gescheit, dass das zweckgewidmet ist, weil die Menschen haben ja auch dafür gezahlt, dass es diesen Katastrophenfonds gibt und diesen Katastrophenschutz gibt. Und darüber hinaus wird man mal schauen, was zahlen Versicherungen. Und das kann ich Ihnen seriös, und zwar niemand, heute beantworten. Daher würde ich auch wirklich dringend ersuchen, dieses parteipolitische Kleingeldwechseln jetzt sein zu lassen.
Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, dass Sie alle einladen, zu einem Schulterschluss sich zusammenzusetzen, um hier also auch bestmöglich für die österreichische Bevölkerung Lösungen zu finden nach dieser Hochwasserkatastrophe. Gilt das auch für mögliche Szenarien nach der Wahl? Gibt es da jetzt auch schon so etwas wie Sondierungsgespräche? Setzen Sie sich da jetzt schon zusammen auch vielleicht mit Vertretern der ÖVP, um darüber zu reden, ob sich eine Regierung ausgeht nach der nächsten Wahl?
Also jetzt sind da mal die Wählerinnen und Wähler am Wort. Aber ja, ich bin davon überzeugt, dass es zwei Optionen gibt. Entweder wir haben eine Neuauflage von Schwarz-Blau und der Druck wird größer, auch auf die ÖVP wieder eine Neuauflage zu machen mit der FPÖ. Ich will das nicht. Ich glaube, wenn die ÖVP auf Platz 1 landet, ist das so gut wie sicher, dass es das wieder gibt. Ich will weder einen FPÖ-Kanzler noch einen Vizekanzler, noch einen FPÖ-Finanzminister, schon gar nicht eine Bildungsministerin oder Bildungsminister. Ich will das nicht. Die Alternative dazu ist eine echte Reformkoalition. Die sagt, wir liefern wieder. Und wir sind die entscheidende Reformkraft da drin. Wir haben unsere Pläne am Tisch gelegt und reichen die Hand.
Aber es ist ja schon jetzt absehbar, dass sich da möglicherweise Mehrheiten bilden könnten, wo es vielleicht sinnvoll ist, schon jetzt sich zu überlegen, was machen wir, wenn es dann soweit ist.
Genau. Und deshalb habe ich meine Pläne ganz klar, ganz transparent auf den Tisch gelegt, habe Reformgruppen eingesetzt mit Expertinnen und Experten und gesagt, was werden wir in den ersten 100 Tagen machen einer Regierung. Wir müssen unser Budget sanieren, wir müssen hier wieder gesund werden, einen schnellen Konsolidierungspfad auch einmal zu machen, um überhaupt einmal die Maastricht-Kriterien einzuhalten. Ich habe das heute auch mit dem jetzt scheidenden Finanzminister diskutiert. Ich finde, da gibt es ein gerütteltes Maß an Unehrlichkeit, auch was die budgetäre Situation angeht. Faktum ist, wir haben einen Riesen, nur weil er es heute gesagt hat, wir werden die Maastricht-Kriterien einhalten. Jeder Fiskalrat, WIFO, IHS warnt, dass wir über den 3% sein werden und allein um die Maastricht-Kriterien einzuhalten, 2,5 Milliarden Euro pro Jahr Konsolidierungsbedarf haben. Ich will darüber hinausgehen, weil ich glaube, die Menschen haben sich's verdient, dass wir auch den Spielraum schaffen für steuerliche Entlastungen. Die Steuern müssen runter. Warum? Damit alle wieder die Chance haben, sich auch aus eigener Leistung etwas aufzubauen. Und diesen Optimismus und diese Zuversicht möchte ich schaffen. Da liegen unsere Pläne am Tisch.
Am Ende des Tages werfen Sie damit Magnus Brunner Unehrlichkeit vor, was die Finanzen...
Heute, in der heutigen Debatte, ich habe es ja mal gesagt, ich habe das heute ganz klar gesagt. Ich halte das einfach für keine ehrliche Aussage. Wir stehen schlecht da.
Kommen wir auf die Idee oder die Forderung der NEOS zu sprechen, wo es um Förderungen geht in Österreich, wo Sie sagen, es ist notwendig, dass man sich anschaut, wer wie gefördert wird. Vielleicht wird auch zu viel gefördert, beziehungsweise das gleich meine Frage an Sie. Wo ist denn Einsparungspotenzial vorhanden bei Förderungen? Wem wollen Sie was wegnehmen, salopp formuliert, damit Sie es wem anderen geben können?
Ich sage immer, es gibt eine unheilige Dreifaltigkeit in Österreich des Schuldenmachens. Das ist der Föderalismus, der ziemlich unverantwortlich ist in Österreich. Das ist der Föderalismus. Das ist durchaus auch das Thema strukturelle Korruption in Österreich. Und das ist der Föderalismus, diese Subventionitis. In Österreich wird jedes Problem mit Geld beworfen, anstatt dass man strukturell es löst. Also es wird ein Haus, wenn man so will, neu bepinselt oder es werden irgendwelche Blumenkästchen vor den Fenstern montiert, anstatt dass man schaut, dass das Fundament in Ordnung ist. Was ist das Ergebnis? Das Fördervolumen in Österreich ist 70% über dem vor der Corona-Krise. Also wir sind Förderweltmeister. Und ja, wir haben gesagt, das diskutieren wir nicht über einzelne Förderungen und wer wem was wegnehmen wird, sondern darüber, wie ist die Wirkung. Welche Förderung ist sinnvoll und welche ist nicht sinnvoll. Und daher ist unsere Idee die und unser Plan, dass wir jede Förderung auslaufen lassen, mit einer sogenannten Sunset Clause versehen und prüfen, ist die effizient, ist die gescheit, hat die eine Wirkung und dann neu auflegen, wenn sie effizient ist. Naja, das Finanzministerium.
Das heißt, das Finanzministerium entscheidet am Ende des Tages, welche Förderungen dann...
Nee, die Stelle halt, die eine Förderung auflegt. Jede Förderung wird überprüft. Ich habe es versprochen, wir werden es machen. Jeder Cent wird umgedreht werden.
Frau Beate Meindl-Reisinger, dann vielen Dank für das Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke sehr.
Aus zeitlichen Gründen ist dieses Interview übrigens voraufgezeichnet worden. In voller Länge gibt es dieses Interview mit Beate Meindl-Reisinger auf puls24.at.
Und bei uns geht's jetzt gleich spannend weiter, denn im Libanon explodieren tausende Pager und Walkie-Talkies von Hisbollah-Mitgliedern. Die Terrororganisation macht Israel dafür verantwortlich. Dutzende Terrormitglieder sind gestorben, tausende wurden verletzt. Unser Kollege Manfred Schmidt hat da in Kürze die Details in unserer Rubrik Der Tag.
So, da sind wir wieder und wir haben jetzt natürlich auch alle weiteren Themen und News des Tages für Sie aufbereitet und dazu begrüßen wir unseren Kollegen aus der Puls24-Redaktion Manfred Schmidt hier bei uns im Studio. Hallo Manfred.
Grüß euch, hallo.
Manfred, schön, dass du da bist. Du hast jetzt die wichtigsten Meldungen des Tages für uns nochmal zusammengefasst im Überblick und da starten wir im Libanon. Da gab es mehrere Explosionen und Dutzende Tote.
So ist es. Das klingt alles ein bisschen wie aus einem James-Bond-Film, was da in den letzten Stunden passiert ist. Gestern gegen 15.30 Uhr explodieren im Libanon gleichzeitig jede Menge Pager. Pager, der Vorläufer des Handys, mit dem großen Vorteil, man kann nicht geortet werden. Und getroffen werden vor allem Kämpfer der radikal-islamischen Hisbollah-Miliz, also ein geplanter Angriff auf diese Männer. Dahinter stecken soll Israel, der Geheimdienst Mossad, ist aber alles nicht bestätigt. Israel weist das zurück. Die USA sagen auch, wir wissen davon gar nichts. Heute Nachmittag dann die nächste Meldung. Im Libanon explodieren hunderte Walkie-Talkies. Wieder trifft es Hisbollah-Kämpfer, also eine geplante Aktion. Und mein Kollege Lukas Kimmerswenger, der hat das alles zusammengefasst.
Auf einem belebten Gemüsemarkt in Beirut geht plötzlich ein Pager in die Luft. Dasselbe Bild zur selben Zeit in einem Supermarkt in der libanesischen Hauptstadt. Hunderte SMS-Pager explodieren gestern Nachmittag im Libanon fast zeitgleich und sorgen für Tote und Verletzte.
Die Zahl der heutigen Märtyrer beträgt 12, darunter zwei Kinder, ein Mädchen im Alter von 8 und ein junger Mann im Alter von 11 Jahren, sowie mehrere Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die ebenfalls zu den gefallenen Märtyrern gehörten.
In 5000 Pagern war laut libanesischen Sicherheitsbehörden eine kleine Menge Sprengstoff versteckt. Offenbar allesamt Geräte, die Mitgliedern der Hisbollah gehören. Während Beirut heute über die Toten der gestrigen Explosionen trauert, gehen heute neue Geräte in die Luft. Diesmal sind es Walkie-Talkies von der Hisbollah. Und so wie gestern stellt sich die Frage, wer die Geräte der vom Iran unterstützten Miliz zum Explodieren gebracht hat. Die einen, nämlich die USA, sagen, sie waren es nicht.
Die Vereinigten Staaten wussten nichts von diesen Vorfällen und waren auch nicht daran beteiligt.
Und die anderen, nämlich die israelische Regierung, sagt gar nichts zu dem Vorfall. Und doch führt laut dem US-amerikanischen Wall Street Journal eine Spur zum israelischen Geheimdienst.
Ja, dieser ganze Konflikt, der ist mittlerweile schon sehr verfahren. Einige Experten haben sich bereits dazu geäußert, zu diesen Anschlägen bzw. auch zu diesen Explosionen, die es da gegeben hat.
So ist es, ja. Wir haben heute den ganzen Tag telefoniert, versucht, Expertenstimmen zu holen. Ein Mann, mit dem wir heute gesprochen haben, das ist Paul Schliefsteiner, der ist Leiter des österreichischen Zentrums für Nachrichtendienst und Sicherheitsforschung. Kurz gesagt, einer, der sich auskennt mit Geheimdiensttätigkeiten. Und wir haben ihn gefragt, wie er diese Operation einschätzt.
Hätte man hier eine durchaus komplizierte Operation durchgeführt, in dem Sinne nämlich, dass man ja irgendwie, wie es aussieht, diese Pager manipulieren musste, beeinflussen. Die Meldungen, die ich gelesen habe, ich bin kein Techniker, lassen darauf schließen, dass es sich eben wirklich um die Platzierung von Sprengstoff in den Geräten handelte. Das dürfte im Herstellungsprozess irgendwie passiert sein. Wie das genau vonstatten ging, wissen wir noch nicht. Und das ist sicher eine der spannendsten Fragen in nachrichtendienstlicher Sicht in diesem Fall.
Jetzt brodelt es ja sowieso schon in dieser Region der Nahe Osten ein Pulverfass seit Jahrzehnten in Wirklichkeit. Und einmal mehr die Frage, ist das jetzt dieser eine Funken gewesen, der das Pulverfass zur Explosion bringt, und droht jetzt ein Konflikt, wo auch andere Länder mit hineingezogen werden und ein Flächenbrand einfach auch?
Ja, das ist die große Frage bei den Telefonaten heute. Da hat sich ein einheitliches Bild gezeigt der Experten, die sagen, die Lage ist angespannt, aber derzeit hat niemand der Beteiligten ein Interesse daran, dass es noch weiter eskaliert, denn die einzelnen Länder, die einzelnen Parteien brauchen den Widerpart, damit sie selbst auch für ihre eigenen Unterstützer einen Grund haben, warum man weiterkämpft. Also Israel, Hisbollah, da braucht einer den anderen, israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der braucht diesen Widerpart, denn seine ganze Regierung ist darauf aufgebaut, dass man halt die Außenfeinde auch bekämpft. Der Iran spielt da auch mit. Also da sind sehr viele Kräfte, die das Ganze am Köcheln halten lassen wollen und müssen für ihre Agenda.
Netanyahu kommt da noch dazu, dass ermittelt wird, massive Korruptionsvorwürfe gegen den israelischen Regierungschef. Also das ist durchaus ein willkommenes Ablenkungsmanöver vielleicht auch, dass er dann einen kriegerischen Konflikt sich beweisen kann als Herr über das Militär, das sozusagen Israel schützt, auch nicht wahr?
So ist es. Netanyahu ist dafür bekannt, dass er wirklich mit harter Hand regiert. Und bei der Hisbollah ist es auch so, dass die natürlich auch ein großes Interesse daran haben, dass das weiter am Köcheln gehalten wird. Ich habe auch den Experten Herrn Schliefsteiner gefragt, was er glaubt, ob da jetzt wirklich ein Flächenbrand entstehen kann. Hören wir da mal kurz rein.
Zwei Denkrichtungen momentan. Die eine ist, die sagt, wenn es Israel war, hat man hier vielleicht versucht, eben den Bodenkampf zu vermeiden, indem man eben weite Teile der Hisbollah und sozusagen Führungskräfte hier kampfunfähig macht. Also sowohl entweder indem sie töte, aber wenn ich jemanden schwer verletze, wenn ich jemanden blende, dann fällt der ja auch aus. Auf der anderen Seite könnte es eben auch sein, dass man sozusagen, wenn es Israel war, hier genau versuchen wollte, die Hisbollah zu schwächen, bevor man in die Offensive geht. Das werden die nächsten Stunden und Tage zeigen, was die Reaktion ist.
Also auf die Reaktion sind wir da noch gespannt und müssen wir abwarten. Die Frage, die ich mir jetzt stelle und wahrscheinlich auch viele andere, ist aber, wie schwer hat denn jetzt dieser Anschlag auch die Hisbollah getroffen?
Das war ein ganz schwerer Schlag für die Hisbollah. Man muss sich vorstellen, da wurde auf einen Schlag jeder Hisbollah-Kämpfer, der einen Pager bei sich hatte, getroffen. Das ist nicht nur, das ist auch ein starker psychologischer Effekt. Jetzt auch noch mit den Walkie-Talkies, die Hisbollah-Kämpfer müssen denken, wenn ich jetzt den Toast einschalte, könnte wieder was passieren, überspitzt gesagt. Also da ist psychologisch jetzt sehr viel los und man hat auf einen Schlag, das haben die Experten auch gesagt, auch gesehen, wie weit dieses Netzwerk reicht. Überall dort, wo es eine Explosion gab, da war ein Pager und die Pager wurden an die Hisbollah-Kämpfer verteilt. Was mir Experten auch gesagt haben, ist, dass diese ganze Operation, die dürfte sehr lange schon geplant gewesen sein. Das ist jetzt nicht in den letzten Wochen passiert, sondern eher was in den letzten Monaten oder vielleicht Jahren. Da könnte es sein, dass eine größere Pager-Bestellung vielleicht abgefangen worden ist. Da gibt es viele Gerüchte und dann wurde dieser Sprengstoff in diese Pager implementiert, so dass es nicht wirklich sichtbar ist und dann halt gemeinsam gezündet.
Der Hersteller dieser Pager, der distanziert sich. Er sagt, er hat damit nichts zu tun und dass das nicht unter seiner Regie quasi eingebaut wurde, dieser Sprengstoff in diesen kleinen Empfängern.
Genau so ist es. Der Hersteller soll eine chinesische Firma sein. Die Chinesen sagen, nein, das wurde als Franchise nur von einem anderen produziert. Das sitzt in Ungarn, da gibt es auch mögliche Verbindungen nach Österreich. Aber das ist alles sehr verworren und ist ein großes Dickicht drinnen. Was Experten auch noch aufgeworfen haben, ist die Frage, ob der Westen eigentlich weiß, was in den Geräten drinnen ist, die vom Ausland kommen. Stichwort Spionage, da würde ich sagen, da hören wir auch kurz rein.
dass jetzt in vielen Hauptstädten, sowohl sozusagen im Westen als auch im Rest der Welt, sich sehr viele die Frage stellen, wer hat möglicherweise unsere Geräte manipuliert und derartige Dinge vorgenommen. Da kommen wir eben in die Thematik der Lieferketten und sozusagen der rüstungsrelevanten Betriebe oder sicherheitsrelevanten Betriebe. Wir hatten das ja auch, die Zuseherinnen und Zuseher, wenn Sie sich erinnern, diese Thematik schon lange mit Huawei und der Rolle, die Huawei als chinesischer Produzent in westlichen Telekommunikationsnetzwerken spielt.
Wir werden das auf jeden Fall in den kommenden Tagen und Wochen noch genau beobachten, kommen jetzt aber zum nächsten Thema, das aufgrund auch der Hochwasserkatastrophe ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Wir wollen es jetzt trotzdem wieder in den Vordergrund rücken, denn es geht da um einen neuen Film und der hat etwas mit Putin zu tun. Man kann ihn auch auf Join anschauen, aber du hast jetzt weitere Details.
So ist es, ja. Es gibt eine neue Dokumentation, die beleuchtet den russischen Einfluss auf Österreich. Der heißt Die Zelle, Putins Wiener Spione. Da gibt es die Doku jetzt auf Join zu sehen. Wir haben ein paar Bilder da mitgebracht. Und zwar, der Film hat im Stadtkino des Künstlerhauses am Montag Premiere gefeiert. Die Macher, die decken da auf, wie Russland versucht, die EU zu destabilisieren. Da gibt es eine große Rolle für Österreich. Ibiza-Affäre, Sprengung Geheimdienst BVT damals, Wirecard-Skandal, Spionage-Affäre rund um Igisto Ott. Ja, da ist ziemlich viel spannendes Material zusammengekommen. Auf Join, jederzeit online abrufbar, Die Zelle, Putins Wiener Spione.
Kommen wir damit noch zu einer Meldung, die wiederum mit dem Hochwasser zu tun hat. Aktuell auch der Katastrophenfonds soll aufgestockt werden und zwar recht massiv.
So ist es, ja. Die Regierung kann sich bei vielen Dingen nicht einigen. Da ging es aber jetzt offenbar doch sehr schnell. Der Katastrophenfonds, eine wichtige Unterstützung für Betroffene in ganz Österreich, vor allem in Niederösterreich, nach diesen enormen Schäden des Hochwassers, der wird deutlich aufgestockt. Kanzler Karl Nehammer hat da heute dazu was gesagt. Das würde ich uns auch kurz gerne zeigen.
Wir werden das bewährte Instrument des Katastrophenfonds auf insgesamt 1 Milliarde Euro erhöhen. Damit stehen für alle Betroffenen mehr finanzielle Mittel zur Verfügung. Sowohl private Haushalte, betroffene Unternehmen und Schäden an der Infrastruktur können damit behoben werden. Um möglichst rasch und unbürokratisch jetzt helfen zu können, werden Teile der Summe bei Bedarf auch als Vorschuss geleistet. Das ist eine wichtige Maßnahme, damit schnell geholfen werden kann.
Und auch Social Media spielt dabei eine Rolle.
So ist es, ja. Die vielen Betroffenen, die können die Hilfen beantragen. Es gibt aber immer wieder die Probleme, wo mache ich das, wie finde ich die Formulare? Und da helfen unsere Kolleginnen und Kollegen von Puls24.at gerne aus. Und zwar auf Instagram haben sie zusammengefasst, was man alles tun muss. Da habe ich auch das Posting mitgenommen. Wenn man das anklickt, dann wird man gleich weitergeleitet. Da sieht man, welche Formulare man braucht, wie man vorgehen muss, dass man schnellstmöglich zu seinem Geld kommt, wie hoch der Deckel ist, der Hilfen, also da ist alles gut zusammengefasst.
Zu guter Letzt hast du uns noch eine Meldung mitgebracht, wo es um
das österreichische,
ums Hochwasser geht auch, aber in weiterer Folge auch um die ÖBB.
So ist es, ja. Wir bleiben abschließend noch beim Hochwasser, dem bestimmenden Thema der letzten Tage. Die Lage bessert sich allerdings in manchen Bereichen nur sehr schleppend, und zwar die Weststrecke der Bahn. Da gibt es jetzt wieder Verkehr, allerdings, das ist noch immer so schleppend. Die Kollegen von Puls24.at haben da eine Geschichte dazu gemacht. Und zwar, jetzt diesmal eingleisiger Betrieb, der ist wieder aufgenommen worden. Von Wien nach St. Pölten gibt es aber noch immer erhebliche Probleme. Da sind manche Tunnel noch gar nicht begehbar. Also da ist das Wasser noch ziemlich hoch. Bis man da wieder problemlos überall vorankommt, da wird es noch ordentlich dauern. Aber alle arbeiten im Dauereinsatz und da gibt es schon die Hoffnung, dass es bald wieder gehen wird.
Ja, und wir hoffen natürlich wirklich, dass da alle so schnell wie möglich wieder sowohl daheim aufgeräumt haben, als auch dann eben wieder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Arbeit fahren können oder vielleicht die Mama oder die Oma besuchen können, weil das war wirklich eine absolute Ausnahmesituation, die wir da in den letzten Tagen in Österreich gesehen haben.
Ja, und vor allem es ist zu befürchten, dass da möglicherweise noch was kommt. Das Hochwasser ist möglicherweise noch nicht vorbei. Wenn jetzt der Schmäh schmilzt in den höheren Regionen, dann kannst du nochmal zu einer Welle kommen. Vielen Dank, Manfred Schmidt, auf jeden Fall für diesen Dankeschön. Überblick. Vielen Dank für die Nachrichten des Tages. Und das war's dann auch schon wieder von unserer Seite. Das war Beide Seiten live für heute.
Für heute. Morgen gibt es uns allerdings wieder. Wir bedanken uns jedenfalls fürs Dabeisein und wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.
Und auf Wiederschauen.